Wir beschäftigen uns heute mit David. Und wir haben heute ein sehr, sehr spannendes Thema. Und ich hoffe, es geht uns positiv unter die Haut. Und wir verstehen, was David für ein Vorbild für uns ist. Die Bibel spricht ganz viel von Vorbildern. Ich weiß nicht, ob du schon mal ein Vorbild in deinem Leben gehabt hast. Als kleiner Junge sind es natürlich die Eltern. Wird man ein bisschen älter, sind es andere Leute. Und man hat Menschen, die einem vorausgehen, die ein Vorbild sind, die einem voraus sind, auf die man, oder wo man hinschaut, auf die man zuschaut. Und wir Menschen haben aber eine Tendenz, dass wir oft aus Vorbildern nicht Vorbilder machen, sondern Götzen. Was meine ich damit? Die Leute zu Zeiten von Jesus hatten eine klare Messias-Erwartung. Die Leute hatten ein festes Bild, wie ihr Jesus, wie ihr Messias auszusehen hat. Und auf einmal kommt Jesus um die Ecke und passt überhaupt nicht mehr ins Raster. Und weil ihr Bild nicht bedient wurde und sie enttäuscht waren, war es für einige der Grund, nicht Jesus nachzulaufen. Wir merken das vielleicht in unserer Gesellschaft. Ich hatte immer einen Lehrer und er war so mein Vorbild und ich habe auf ihn aufgeschaut. Und auf einmal steht er halt irgendwann mal im Pausenhof und raucht. Und für mich war das so ein Bild, ja, da ist was zusammengebrochen. Ich dachte mir, wieso raucht er, wie kann der nur und so weiter und so fort. Neben ihm mein Rallye-Lehrer, da dachte ich erst recht. Ja, also dieser Vorbildcharakter ist in diesem Moment einfach zerbrochen. Warum? Weil eine Sache nicht so lief, wie ich es mir vorgestellt habe. Und genauso ist es mit Leitern, mit Politikern, mit Pastoren. Wir Menschen haben ein klares Bild, wie es sein sollte. Und wenn wir dann mit der Realität konfrontiert werden, sind wir oft enttäuscht. Und entweder wir sind in so einem Schwarz-Weiß drin, wo wir sagen Top oder Flop. Entweder er ist perfekt oder gar nichts. Oder aus Enttäuschung schalten wir ab und schauen überhaupt nicht mehr auf andere. Haben überhaupt keine Vorbilder mehr. Und viele Menschen lässt das dazu bringen, dass sie sagen, ja, sie leiten daraus ab, dass Kirche doof ist, dass Gott doof ist, dass Christen doof sind. Warum? Weil sie ein gewisses Bild haben und wenn dieses nicht bedient ist, sind sie enttäuscht und können nicht mehr damit weiter umgehen. Und wenn wir in die Bibel schauen, dann sehen wir, wird genau diese Art und Weise, mit den Helden Gottes umzugehen, absolut bewusst genutzt. Wenn wir den Hebräerbrief lesen, dann sehen wir in Hebräer 11, dass diese ganzen Leute, die da aufgezählt werden, also der Hebräer 11 oder das Hebräer 11 Kapitel zeigt quasi all die Glaubenshelden und erwähnt sie mal namentlich und zeigt sie als Vorbilder, was sie in ihrem Glauben nicht gerissen haben für Gott. Aber wenn du in den Text reingehst in der Bibel, stellst du fest, so koscher waren die gar nicht. So sauber waren die gar nicht. So klar waren die gar nicht. Und wir sehen, dass die Bibel uns einerseits sagt, hey, hier gibt es einen Glaubensaspekt, der uns ein Vorbild sein soll, wo wir lernen sollen, in dieser Art und Weise unseren Glauben zu leben. Aber auf der anderen Seite zeigt uns das Wort Gottes, dass wir auch lernen sollen von unseren Helden, wie es nicht geht. Und heute geht es ein bisschen darüber, diesen König David, der so super ist, ein bisschen in das Licht der Realität zurückzurücken und zu zeigen, wo er die Kurve fast nicht gekriegt hat, wo bei ihm die Herausforderung war und wo wir daraus lernen dürfen, das in unserem Leben zu machen. Also es geht im Wort Gottes, wenn wir es lesen, um den Aspekt von Glauben, von Versagen und von Gottes Eingreifen. Und wir sehen das stark, dass wenn wir eben über Glauben reden, dass es tatsächlich um Glaubensaspekte geht. Wenn wir aber vom Versagen sprechen, es um unsere Lebensführung geht. Und oft vermischen wir beides nicht. Aber es gehört zusammen. Es ist eben nicht nur mein Glaube, was ich glaube und es passt und wie ich mein Leben lebe, ist nicht wichtig. Sondern das Wort Gottes zeigt auf, es gibt die Glaubensaspekte und die Lebensführungsaspekte und beide gehören zusammen. Amen. Und wir sehen aber darin, und das ist der Punkt, den ich gleich am Anfang gebracht habe, es ist so schön, dass wir nicht von uns abhängig sind, sondern dass Gott derjenige ist, der das Ganze in uns bewirkt, dass Gott derjenige ist, der das Ganze in uns lebendig macht. Und dass sogar, wenn wir am Ende versagen, wir wissen, wir können uns an Jesus klammern, weil er hat gewonnen. Amen. Und ich will dich ermutigen, dass du mit diesem Gedanken in die Predigt reingehst, denn wir merken, David hat ordentlich verhauen. Aber erstmal Grundsätzliches. Im 2. Timotheus 3 steht drin, dass, oder was steht da drin, andersrum. Paulus schreibt zu Timotheus im 2. Timotheus 3, dass es im Leben eben genau diese Unterschiede gibt. Menschen, die sich dem Wort Gottes unterstellen und dem Vorbild des Wortes Gottes annehmen und Menschen, die sich von ihm abwenden. Und er beginnt damit und sagt, am Ende der Zeit, wo Jesus da war, immer weiter entfernt ist, wird etwas mit der Menschheit passieren. Und er umschreibt es so. Die Menschen werden sich selbst lieben, werden geldgierig sein, prahlen. Sie werden lästern, sie werden ihren Eltern ungehorsam, sie werden undankbar, unheilig, unversöhnlich, unverleumderisch, gewalttätig, die werden von dem Guten fern sein, sie werden Verräter sein, sie werden leichtsinnig sein, aufgeblasen. Und dann steht ein wichtiger Punkt, sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Dabei haben sie einen äußeren Schein, als hätten sie Gottesfurcht. Deren Kraft aber verleugnen sie. Am Ende der Zeit wird es passieren, dass Menschen all diese Dinge tun und sich hinstellen und angeblich siehst du an ihrem Leben, dass da Gott doch drin ist und Ehrfurcht. Aber es ist nur ein Schein. Es ist kein Sein. Weil Gottes Kraft, die im Evangelium liegt, dein und mein Leben zu verändern, dich und mich in Bewegung zu setzen, an die glauben sie nicht. Und es ist unglaublich wichtig. Und jetzt stelle ich mir die Frage, warum, Paulus, beginnst du dieses Kapitel genau mit dieser Aufzählung? Willst du ein schlechtes Gewissen machen? Vielleicht auch. Aber der Punkt ist, er möchte einen Unterschied zeigen. Er paragraphiert was. Er zeigt, es gibt einen Unterschied. Er geht zu Timotheus und sagt, aber du, Timotheus, du bist meiner Lehre gefolgt. Du bist geblieben in meiner Lehre, du hast geschaut, wie meine Lebensführung war, du hast dich an meinem Glauben orientiert, du bist in der Geduld gewachsen, du bist in der Liebe gewachsen, unter Verfolgung hast du standgehalten und das Leid war kein Argument für dich, am Glauben loszulassen. Und ich denke mir, wow, Paulus, du zeigst hier so einen Gegensatz. Und dann geht Paulus in einen Punkt und sagt, woher bekomme ich das, was Titus heute oder damals hatte? Woher bekomme ich genau dieses Fundament für mein Leben, um dasselbe Zeugnis zu bekommen, dass ich in der Lehre geblieben bin, dass meine Lebensführung Gott gefällt, dass mein Glaube ein Glaube ist, der Berge versetzt, dass ich geduldig bin, liebevoll bin und dass, wenn ich verfolgt werde für Jesu Namen, ich nicht gleich, aufgebe, sondern weiß Gott, ich halte mich an dir fest und Leid trage ich mit Würde und sage, Jesus, aber du bist mein Herr. Und Paulus sagt, das Alte Testament. Das Alte Testament. Gott hat das Alte Testament für uns gesetzt als ein Hinblick zu dem, was Jesus tun möchte, aber auch ein Vorbild zu dem, wie unser Leben auszusehen hat. Was meine ich damit? Das Alte Testament schenkt uns Orientierung, aber gleichzeitig auch Warnung. Viele, viele Menschen haben im Alten Testament Schwierigkeiten. Warum? Weil es todehrlich ist. Es ist so ehrlich, dass manchmal, wenn ich Bibel gelesen habe, ich sie kurz beiseite legen musste, weil ich das erstmal schlucken musste, was da an Müll passiert ist in der Gesellschaft oder in der Zeit. Aber die Bibel verschönert das nicht. Die Bibel sagt nicht Herrlichkeit zu Herrlichkeit, alles ist wunderbar. Im Gegenteil, sie nimmt den Menschen, wie er ist, und setzt Gott hinein in sein Wirken. Und deswegen ist es für uns so wichtig, dass wir das Alte Testament nicht abhaken. Dass wir, wenn wir über Israel reden, dass wir nicht sagen, ja, das hat damit nichts zu tun. Sondern dass wir lernen von dem, was Gott in seinem Volk getan hat und uns zum Vorbild. Amen. Und so sagt er eben zu Timotheus und sagt, hey, eine Sache hast du gemacht, du bist in meiner Lehre geblieben. Die finden wir zum Glück im Neuen Testament. Ja, Paulus hat Briefe geschrieben und wir können sagen, okay, was Timotheus gelernt hat, können wir auch lernen. Und dann heißt es über ihn, und du kennst die Heilige Schrift von klein an. Du kennst dich schon von klein an. Timotheus war jemand, der das Wort Gottes kannte. Und deswegen bekam er dieses Zeugnis. Paulus sagt, dass da, wo eben diese Scheinkristen sind, die die Kraft Gottes verleugnen, das Alte Testament oder die Bibel überhaupt die Kraft hat, uns zu weisen Menschen zu machen. Ganz genau steht da drin, alles Schrift ist, um es jetzt mal im Fachwort zu sagen, Theopneustos, vom Heiligen Geist eingeblasen, inspiriert. Gott war an dem Geschehen beteiligt. Es ist nicht zufällig. Es ist nützlich. Wir brauchen es. Für was? Für Lehre, für Überführung, für Korrektur, für Erziehung in die Gerechtigkeit hinein. Wir Menschen werden erzogen in alle Richtungen, aber oft nicht in die Gerechtigkeit hinein. Und das Alte Testament erzieht uns in die Gerechtigkeit hinein, damit der Mensch Gottes, du und ich und du, ganz ausgerüstet sind zu jedem guten Werk. Wow. Also wenn du dich überfordert fühlst in deinem geistlichen, christlichen Leben, dann nimm das Wort Gottes. Nimm es in die Hand, lese es, zerspeise es, nimm es richtig auf. Du musst es vielleicht erstmal nicht verstehen, weil das sind mindestens 6000 Jahre Geschichte, die du erst kapieren musst. Dafür musst du erstmal lesen. Aber wenn du denn irgendwann mal das draufkriegst, wirst du merken, auf einmal mein geistliches Leben entwickelt sich in eine Richtung, die Gott gefällt und ich sehe, was das Wort Gottes für mich hat für die Realität. Amen. Und dementsprechend, lasst uns heute von David lernen. Wir schauen uns David an. Was hat David nicht nur in den anderen Reihen Positives für uns, sondern was hat er vielleicht auch Negatives, wo wir lernen sollten? Wir haben unterschiedliche Themen durchgemacht. Ja? Wir haben gesehen, David hatte das Mindset und das Werkzeug und das Training und den Charakter, um gegen Goliath anzukämpfen. Ja? Alle Soldaten ausgebildet, Riesenmänner, hatten Schiss vor Goliath und David, so ein Hempfli-Bempfli kleiner Typ, sagt, wie kann der nur? Und geht auf Goliath zu und macht ihn platt. Also David ist ein unglaubliches Vorbild darin, in dem, was er tut. Wir sehen die Beziehung zu Jonathan, eine tiefe, innige Freundschaft, die du und ich leben dürfen in unserem Leben mit anderen Menschen, an dem Beispiel von David und Jonathan. Wir sehen über den Sieg und die Identität Jonathans gegenüber von David, wie sehr er ihm den Rücken gestärkt hat. Aber wir merken auch, David in all der Glory und Super, was er hat, verhaut in wichtigen Situationen und Punkten. Erstens, lasst uns zusammen lesen, wer seine Bibel dabei hat oder Handy-App gerne rausschlagen. 2. Samuel 11, ab 1 bis 5. Bin ich richtig? Ich bin nicht richtig, ich bin 1. Samuel. 2. Samuel 11, ab 1 bis 5. Und es geschah im folgenden Jahr zu der Zeit, da die Könige zum Kampf ausziehen, da sandte David Joab und seine Knechte mit ihm und ganz Israel. Und sie schlugen die Ammoniter nieder und belagerten Rab. David aber blieb in Jerusalem und es geschah, als David zur Abendzeit von seinem Lager aufstand und auf dem Dach des königlichen Hauses umherwandelte, da sah er vom Dach aus eine Frau sich baden. Ui. Und die Frau war von sehr schönem Aussehen. Und David sandte hin und erkundigte sich nach ihr und sprach, ist das nicht Bathseba, die Tochter von Eliamams, die Frau von Uriah des Hethitas? Und David sandte Boten hin und ließ sie holen und sie kam zu ihm und er lag bei ihr. Sie aber hatte sich gerade von ihrer Unreinheit gewaschen und sie kehrte wieder in ihr Haus zurück. Und die Frau wurde schwanger und sandte hin und ließ David ausrichten und sagte, ich bin schwanger geworden. Der erste Punkt ist, gib Verführung keinen Raum. In dieser Zeit, das war eine Sommerzeit, also da musste super Kulisse sein in Israel. Wer schon mal in Israel war, ich noch nicht, ich kenne es nur von Bildern, aber viele erzählen mir, es muss super schön sein, wenn die Sonne da ist, wenn das Klima gut ist. So, und man hat extra im Frühling Kriege geführt. Also, per Terminkalender, man hat sich halt auf Teams getroffen und hat halt ein Datum festgelegt und man hat halt gesagt, so, wir machen Frühling, weil da ist die beste Zeit, ja, Wetter ist gut, es ist warm genug und so weiter und so fort. Also war es klar, die batschen sich alle, die hauen sich auf den Kopf im Frühling. Gut, kann man machen. Und es war aber zu dieser Zeit ganz normal, dass wenn der König oder wenn ein Volk in den Krieg auszog, dass der König dieses Volk angeführt hat. Aber David hat sich dagegen entschieden. David meinte, nicht mitgehen zu müssen. Er als König, von Gott autorisiert, daran gesetzt, er weiß, er braucht, er muss eigentlich da sein, eine Freundin, er muss sein Volk führen. Alle Männer ziehen aus, nur David, der Superstar, der bleibt zu Hause. Und er meint, er braucht es nicht. Und da ist schon Davids erster Fehler, wenn man das wirklich Fehler nennen kann. Anstelle, dass David seiner Verantwortung nachgeht, anstelle, dass er, demütig bleibt in der Rolle, die er hat, meint er, sich rausnehmen zu dürfen. Und jeder, der an dieser Stelle einen guten Menschenverstand hat, weiß, wenn alle Männer weg sind und David, der sowieso sein Frauen-Issue hatte, seine Frauenschwierigkeiten, wird irgendwann früher oder später mit dem in Kontakt kommen. Und wer hätte gedacht, es passiert. David geht auf seinem Haus und sieht diese Bathseba und er findet sie schön, er findet sie attraktiv. Und ganz ehrlich, bis hierhin kann man alles noch stehen lassen. Du darfst Menschen objektiv schön finden. Aber bei David passiert mehr. David lässt zu, dass er sich den Gedanken erlaubt, vielleicht könnte da ja was laufen. Jetzt, wo die ganzen Männer weg sind, jetzt habe ich die Möglichkeit, vielleicht könnte ich mal in ein anderes Lager irgendwann was schmecken, was eigentlich nicht essen soll. Also, ne? Und wir merken, David setzt sich dieser Verführung aus. Erstens mit seinem Gedanken überhaupt da zu bleiben und zweitens, dass er anfängt zu spielen. Aber aus diesem Gedanken wird eine Tat. Er geht zu jemandem hin und erkundigt sich. Hey, ist das nicht die Frau von Uriah? Die ist doch verheiratet, gell? Und spätestens hier müsste jemand kommen und sagen, David, geh und renn gegen eine Wand und mach deinen Kopf wieder klar. David, sorry, aber jetzt bist du an der Grenze. Aber weil er der König ist, weil David zu dieser Zeit auch in seinem Charakter eben nicht mehr der David war von Goliath, sondern der David der König, hat sich niemand getraut, ihn zu konfrontieren. Er lässt sie holen, er schläft mit ihr und sie wird schwanger. Und David bricht die Ehe mit. Ich sag mal, er als König war in so einem Sonderstatus, der biblisch zwar nicht richtig war, aber gesellschaftlich drin stand. Aber er hat die Ehe gebrochen von Bathseba und Uriah. David versündigt sich vor Gott, indem er diese Ehe bricht und bricht das erste Gebot, das Gott in den 10 Geboten klar gesagt hat. Begehre nicht deines nächsten Frau. Begehre nicht deines nächsten Mannes. Jesus sagt, wer sogar nur im Kopf begehrt, hat eigentlich schon die Ehe gebrochen. Jesus ist noch schlimmer. Und es ist eben der Unterschied. Wir müssen nicht in Gesetzlichkeit fallen und niemand mehr anschauen und laufen jetzt nur noch mit Tüten über dem Gesicht. Man darf Menschen objektiv schön finden. Aber wenn die Spanne im Kopf fängt, dass da ein Film beginnt, dann beginnt die Sünde langsam uns zu umfassen. Und die Bibel sagt, die Sünde entsteht im Herzen. Und solange sie im Herzen bleibt, ist alles noch machbar. Aber sie gebührt in der Tat. Sie wird in Realität und dann ist sie gesetzt. Und anstelle, dass David sagt, jo, geht er hinein und sündigt. Und die Konsequenzen sind, sie wird schwanger. Und ganz ehrlich, wäre ich Uriah, hätte ich David die Ohren abgerissen. Warum? Er schläft mit meiner Frau und macht sie noch schwanger. Geht nicht. Uriah ist an der Front, treu und loyal seinem König. Er macht eben nicht den, ich verzieh mich. Er geht, er stillt sich dem Feind, es kostet sein Leben. Er geht all die Dinge ein und David macht hier High Life Paradise. Und genau das ist das Problem. David weiß das. David weiß das. Und jetzt beginnt die ganze Geschichte nur noch schlimmer zu werden. David denkt jetzt drüber nach, wie kriege ich mich jetzt aus diesem Problem wieder raus? Wie schaffe ich das? Also geht er und ruft Uriah von der Front zurück und sagt, hey, du bist mein treuer Mitarbeiter. Du bist mein treuer Mitarbeiter. Du gibst das Beste für mich. Du hast es verdient, jetzt mit deiner Frau. Gönn dir die Zeit. Geh. Und Uriah liegt bei den Sklaven auf einem Teppich wie so ein Hund und sagt niemals. Warum? Es war gängig, dass wenn Männer in den Krieg gezogen haben, dass sie in ein Zölibat gegangen sind. Die haben sich bewusst entschlossen, alle sexuellen Sachen aufzuheben. Auch aus Kameradschaft für die Männer, die das jetzt gerade nicht können. Und Uriah lebt in diesem Bündnis. Und Uriah sagt, nein, mach ich nicht. Meine Leute sind gerade an der Front, die kämpfen. Ich werde jetzt hier kein High Life machen. Und du merkst schon den Unterschied zwischen David und Uriah. Und David merkt sich, okay, Mist, wie kriege ich das jetzt hin? Also beginnt er mit ihm eine große Feier zu feiern. Er feiert mit ihm, er will ihn betrinken und dann schickt er ihn zu seiner Frau. Und Uriah sagt, nein, mach ich nicht. So klaren Willen hatte er. Er wusste, tue ich nicht. Also ist David an den Schluss gekommen, dieser Mann muss sterben. Er muss sterben. Dieser Mann muss sterben, der nichts getan hat dafür, weil David gesündigt hat. Und das Interessante an der Geschichte ist jetzt, dass David aus dem Stamm Judäa, ein Hebräer, es nicht geschafft hat, Gottes Gebot zu halten, und Uriah, ein Hethiter, ein Heide, jemand, der nicht zum Volk Gottes ursprünglich gehört hat, mehr an das Gebot Gottes hält und sich mehr an diese Vorgabe hält, als David, der König und Vertreter Gottes auf der Welt. Krass, oder? Und wir merken, was das Herz ausmacht. Wir merken, was es bedeutet, wenn man anfängt, irgendwie zu meinen, ich darf mir etwas erlauben oder nicht. Und David entschließt sich und sagt, okay, ich muss diesen Mann loswerden, und entschließt, ihn zu töten. Macht ein Bündnis mit seinem Herold so und sagt, ihr müsst jetzt einen Angriff führen, der völlig unnötig ist. Und Uriah stirbt dabei. Und nicht nur, dass jetzt David eine Ehe gebrochen hat und die Frau schwanger wird, nein, er vergeht sich seiner nächsten Sünde und bringt einen Menschen um. Wenn wir Sünde zulassen in unserem Leben und sie nicht früh offenbaren, auch wenn wir schon versündigt haben, dann beginnt sie einen Strick um uns zu legen und irgendwann mal erhängt sie uns. Sünde erhängt uns, wenn wir nicht sagen, ich löse mich davon, ich bekenne es. Herr, hier bin ich und ich löse die Probleme, die ich geschaffen habe, und ich sage, Gott, ich gehe deinen Weg. Das ist der große Unterschied zwischen Uriah und David. Und ich muss sagen, mich begeistert das, im negativen Sinne. David, der große Held, David, der Mann nach dem Herzen Gottes. Und so ein Hethiter, ein Heide, jemand, der noch nicht mal vom Volk ist, macht es besser als er. Schlimm, oder? Und ganz ehrlich, wir werden unsere solche Momente in unserem Leben auch haben. Wir werden aufwachen und feststellen, wir sind gar nicht so große Helden, wie wir meinen. Wir werden aufwachen und feststellen, wir haben hier gerade was kaputt gemacht. Und die Frage in diesem Moment ist, bin ich Kind Gottes und kann das leben, oder ist mir mein Schein gerade wichtig oder wichtiger? Und hier bin ich bei meinem zweiten Punkt. Jetzt schauen wir mal, wie Lea das geschrieben hat. Vom Schein zum Sein. Wir haben vorhin gelesen, was Paulus gesagt hat. Es gibt Menschen, die scheinen nur mit dieser Gerechtigkeit, aber ihr Leben sieht so völlig anders aus, wie das, was Gott eigentlich für sie hat. Und die Frage ist, scheinst du nur oder bist du das auch? Ich würde sogar sagen, vom Sein zum Schein. Menschen sollen erkennen, wie du bist an dem, was du tust. Aber der Schein sollte nicht der Punkt sein. Und David war in diesem Moment im Scheinmodus. David hat geschienen in dem Modus, in dem er dachte, wo er ist. Er schien der König zu sein. Aber er hat vergessen, dass er diese Rolle nur von Gott bekommen hat. Und dass er vor Gott genauso wie jeder andere steht. Und das, was er tut, die Konsequenzen hat. Und interessant ist, was jetzt daraus entsteht. Im 2. Samuel 12 beginnt Gott jetzt, David zu konfrontieren. Und er schickt Nathan, einen Propheten. Und wir merken in dieser Geschichte auf einmal eine Parallele zwischen Saul und zwischen David. Wisst ihr, warum David von Gott bezeichnet wird als Mann nach meinem Herzen? Nicht, weil er sauber ist, nicht, weil er perfekt ist. Und auch nicht, weil er, ich sag mal, der Archetyp von einem Superchristen sei. Er ist jemand, der bereit ist, in der Konfrontation Gott an erster Stelle zu setzen. Gehen wir in die Geschichte. Nathan kommt zu David. Und Nathan erzählt ihm eine Geschichte. Ja, also wenn ein Prophet zu dir kommt und dir Geschichten erzählt, solltest du immer, oh, also Gott schickt auch Esel, wenn wir nicht zuhören. Und manchmal auch Propheten. Also lasst uns gleich zuhören. Und dieser Prophet erzählt ihm eine Geschichte und erzählt ihm, dass es einen reichen Mann gibt und einen armen Mann gibt. Und dieser reiche Mann hat Rinder, hat Schafe, hat alles, was man braucht. Und dieser Arme hat nur ein Lämmchen, was er umsorgt, um das er sich kümmert. Das schläft bei ihm auf dem Schoß. Und dieser reiche Mann wird eifersüchtig so ein bisschen und will es beweisen und raubt ihm dieses eine Lamm und macht es platt. Damit dieser Wanderer, der zu ihm zu Besuch kommt, zum König oder zum reichen Mann, damit er was Gutes zu essen hat. Der Mann ist reich und klaut dem Armen noch das Letzte, was er hat. Und David wird sauer. David stellt sich hin und sagt ihm, dieser Mann, das ist ein Kind des Todes. Er sollte sterben. Und gibt Vollgas. Und auf einmal sagt Nathan, dieser Mann bist du. Dieser Mann bist du. Und als David, als er reagiert und sauer wird und sagt, dieser Mann sollte vierfach zurückzahlen, was er getan hat, spricht David in diesem Moment sich selbst das Urteil. Nebenbei eine super Geschichte für Verurteilen von anderen Menschen. Wie schnell verurteilen wir andere und merken eigentlich selber, im Boot zu sitzen. So schön wie Jesus sagt, bevor du den Splitter in deinem Bruder rausnehmen willst, nimm noch mal deinen Balken aus der Fresse. Also so steht es im Dingstext. Also nimm diesen Balken aus deinem Mund, bevor du dich um andere anderen kümmerst. Und genau das passiert hier. David anstelle zu sagen, oh, könnte ich das sein, eine Demut zu entwickeln, zu reflektieren, wird stolz. Dieser Stolz offenbart sich und er spricht sich in diesem Moment selbst das Urteil. Und Gott konfrontiert ihn und Gott sagt ihm, und du wirst dieses Urteil tragen. Und wir sehen es in der nächsten Geschichte, was mit seinen Kindern passiert ist und so weiter. Das liegt daran, dass David selbst sich das Urteil gesprochen hat und die Konsequenz für sein Handeln bekommen hat. Und das ist nicht so, dass man denkt, Gott, bist du, was ist mit dir eigentlich? Du bist ungerecht, warum müssen jetzt andere darunter leiden? Das stimmt nicht. Wenn wir den Text sehen, merken wir ganz klar, die Leute haben auch ihre eigenen Entscheidungen getroffen. Aber Fakt ist, David hat einen Menschen getötet und die Ehe gebrochen. Und eigentlich gehört da der Tod rein. Eigentlich ist die Konsequenz dieser Sünde Sterben. Und wie entrinnt David diesem Tod? Er gibt zu und sagt, Gott, ich bin schuldig geworden. Und es gibt diese Parallele zwischen Saul und David. Saul macht genau denselben Fehler. Vielleicht, Saul ist sogar noch nicht mal so schlimm wie David. Aber Saul gibt nicht zu, einen Fehler vor Gott getan zu haben. Saul in seinem Stolz sagt, als Samuel zu ihm kommt und ihn genauso konfrontiert, okay, Samuel, passt, und jetzt bitte geh zum Volk, geh zu den Ältesten und stell meinen Ruf wieder her. Saul war es in diesem Moment wichtiger, wie die Leute ihn sehen, als wie Gott ihn sieht. Und dafür hat Gott ihn abgesetzt. David hat verhauen und David hat gesündigt. Aber weil David bereit war, sich, sage ich mal, zu beugen und noch in letzter Minute die Kurve zu kriegen und zu sagen, Gott, du hast recht, ich habe gesündigt, ich habe wirklich Fehler getan, geht er in Buße, nimmt sein 7 Tage Fasten, nimmt die Asche und zerreißt seine Kleider und zeigt Gott, ich reue, was ich getan habe. Warum? Damit er selber nicht sterben muss. Er und sein Herz kehren um und er sagt, Gott, bitte nimm mir nicht mein Leben. Weil eigentlich müsstest du es jetzt nehmen. Gott, bitte vergib. Gott, ich tue Buße. Und das Interessante ist in dieser Geschichte ist, dass David sich dessen Konsequenz seiner Taten bewusst war. Und mit der Buße hat er nicht gesagt, Gott, und nimm mir jetzt die Konsequenzen, komm, wir machen wieder alles gut. Die Konsequenz ist, dass Gott ein gerechter Gott ist und er den Ausgleich geben wird, ob er will oder nicht. Aber dass da, wo er sein Leben eigentlich verwirkt hätte, Gott es ihm trotzdem schenkt aufgrund seiner Buße. Und das ist so ein schwieriger Text, wenn du ihn weiterliest, er ist herausfordernd. Dafür bräuchten wir ein Seminar, um da in den Textstelle reinzugehen. Aber zusammengefasst ist, Gott ist gerecht und tut auch über uns hinweg sein gerechtes Urteil, aber kann trotzdem zu uns persönlich seine Gnade erweisen. Wenn wir bereit sind, Buße zu tun. Und ich weiß nicht, was du in deinem Leben verbrochen hast. Ich habe meine Sachen verbrochen und ich weiß, wenn ich stolz werde und Gottes Gnade nicht annehme, dann geht es mir nicht besser. Ich muss demütig werden. Und Demut bedeutet, zu wissen, wer bin ich. Demut kann man erklären, als wenn Soldaten sind. Ja? Soldaten grüßen sich so. Warum? Das ist so eine alte Geschichte von zwei Ritter, treffen sich auf dem Feld und öffnen die Augenklappe. Man hat den gegenseitigen Respekt. Das heißt, der General und auch dieser kleine Soldat, die haben gegenseitigen Respekt. Und trotzdem, wenn sie sich aufstellen müssen, wird nicht der kleine Soldat auf dem Platz des Generals stehen. Sondern er ist demütig. Demütig bedeutet, ich weiß, wo mein Platz ist. Und wenn wir vor Gott demütig werden, dann verstehen wir, wer wir eigentlich sind. Wir sind nicht die Helden. Wir sind nicht die Krassen. Wir sind auf Gottes Gnade angewiesen. Und Demut zeigt, Gott, ich brauche dich. Stolz zeigt, ich schaffe das allein, ich bin stark genug. Aber Demut versteht, mit wem habe ich da gerade zu tun? Es ist dieser allmächtige Gott, der einmal knackst und ich bin weg. Und er sagt, ich mach's nicht, ich begnadige dich. Ist das nicht krass? Und das ist so ein Antibeispiel, wo wir bei David lernen sollen. Erstens, der Verführung keinen Raum zu geben. Und zweitens, dass wenn es trotzdem passiert, weil die Bibel sagt, wir werden sündigen, dass unser Sein schon verändert ist und wir sagen, okay Gott, ich habe verhauen, hier bin ich, ich tue Buße. Die Bibel spricht davon, dass Jesus ans Kreuz gegangen ist für dich und für mich, um diesen Weg frei zu machen. Und weißt du, was die Bibel noch sagt? Die Bibel nennt dich jetzt schon heilig. Die Bibel nennt dich jetzt schon heilig. Paulus sagt, wenn wir mit Gott unterwegs sind, dann ist es dran, dass wir unsere alten Gewänder ablegen und neue Gewänder anziehen. Um das Beispiel so rumzumachen. Du lebst im Status heilig, aber dein Leben spricht noch nicht viel davon. Sven hat auch eine coole Geschichte gesagt. Das ist so, wie wenn es sich Jahre jetzt herausstellt, jetzt so, wo du sitzt, du bist ein Prinz aus England. Und die holen dich zurück. Und dein Status wird auf einmal Prinz, Prinzessin von England. Aber dein Verhalten ist noch nicht so. Und jetzt wird es Zeit, dass dein Verhalten sich dementsprechend anpasst zu dem, wer du bist. Und Paulus sagt, es geht eben nicht darum, die Ärmel hochzukrempeln und ein bisschen Sünde aus dem Leben zu entfernen. Ja, auf das Motto, ja, aber guck mal her, ich habe doch an meinem Leben gearbeitet. Guck mal, das habe ich weggemacht. Es geht nicht darum, was drunter ist, sondern die Frage ist, ist in deinem Inneren, ist dein Sein sauber? Bist du sauber? Hat dich Jesus sauber gemacht? Und wenn ja, dann bedeutet es, dass diese Sünde, die manchmal an uns klebt, dass wir sie ausziehen und Gott hinlegen. Wir sind sauber gemacht durch Jesus, jetzt muss der Rest folgen. Und das bedeutet, aktiv Dinge auszuziehen, die Dinge, die sündhaft sind in unserem Leben. Und David wollte das nicht tun. Und Gott musste ihn aufs Schärfste kritisieren und konfrontieren, bis er es gemacht hat. Denn Saul hat es zum Ende nicht gemacht und hat die Rechnung bekommen, weil Gott gerecht ist. Drittens, David ist ein ganz normaler Mensch. David ist ein ganz normaler Mensch. Als David eingesetzt wird zum König, ist er der, der unterschätzt wird sowieso. Jeder unterschätzt David. Und Davids Herz war aber an dem rechten Fleck und er hat die rechten Dinge gemacht, die Gott gefallen. Aber wir merken, auch David kann korrumpiert werden. Auch David wurde korrumpiert. Wir merken, dass er später mit seinen Söhnen richtig Stress hatte. Weil irgendwas in seinem Leben sich verändert hat mit der Zeit. Der Stolz übermannte ihn, König zu sein. Und er war dann nur noch im Krieg mit Absalom, mit seinem ersten Sohn, der am Ende seine Schwester vergewaltigt hat, der am Ende unglaublich viel Mist gemacht hat, der gegen seinen Vater geschossen hat. Und wir merken, Davids Konsequenz seines Handelns hat sich auf einmal gezeigt in der nächsten Generation. Und wenn wir diese Konsequenz aber nicht erleben wollen in unserem Leben, bedeutet es, ich komme zuerst zum Kreuz, bevor die Sünde schimmelt. Amen. Ich komme zuerst zum Kreuz, bevor die Sünde schimmelt. Und viertens, Gott kann trotzdem mit dir arbeiten. Gott kann trotzdem mit dir arbeiten. Wir gehen oft in dieses eben, wir waren mal Sünder, aber wir sündigen noch, aber jetzt sind wir heilig und dann kriegen wir diese Diskrepanz nicht hin. Und wenn wir dann sündigen, dann gehen wir weg. Wir gehen in unser altes Leben. Wir gehen in alte Motive. Wir gehen in alte Situationen, die uns glücklich gemacht haben, anstelle zu Jesus zu gehen, der jetzt unser Herr ist. Wir sind doch sauber gemacht. Wir knüpfen aber das Hemd wieder zu und sagen, Herr, ich kann so nicht zu dir kommen. Aber Jesus ist am Kreuz gestorben, damit das gerade andersrum passiert. Damit wir noch mehr aufreißen und sagen, hier Jesus, hier ist mein Hemd. Nimm meine Sünde. Du bist doch dafür gestorben, Herr. Mach mich sauber. 1. Johannes 1,9 sagt, wenn wir Gott unsere Sünde bekennen, so ist Gott was? Treu und gerecht. Vergibt uns unsere Schuld und reinigt uns. Er ist treu und vergibt uns unsere Schuld. Egal, welche Sünde du nicht tust, du weißt, Gott ist treu. Obwohl du es nicht fühlst, obwohl du Scham in deinem Leben hast, aber Gott ist treu, er bleibt bei seinem Wort. Er hat dir zugesagt, dir zu vergeben, wenn du es ihm sagst. Und er wird es tun. Und dann kommt das Zweite, er ist gerecht. Deswegen kann er dich Ungerechten sauber machen. Er kann dich sauber machen. Er kann dieses Hemd wegnehmen, er kann die Flecken nehmen, er kann es sauber machen. Und er gibt dir ein weißes, neues Gewand. Amen. Und wenn wir die Bibel aufmerksam lesen, kommt etwas raus. Jesus entstand aus der Blutlinie mit Bathseba. Und ich denke mir so, wie bitte? Ich lese das in der Bibel und da wird Bathseba aufgeführt. Und ich kenne ja die Geschichte mit Bathseba. Und ich stelle eine Sache fest. Gott braucht keinen perfekten Menschen, um seinen Plan durchzuziehen. Aber er will uns trotzdem. Aber er will uns trotzdem. Aber er hat David nicht verworfen. Er hat David nicht gekickt. Obwohl David eindeutig des Todes war. Er hat sich ihm begnadigt. Und wir leben heute in einem neuen Bund. Sogar im alten Bund war Gott gnädig, er war bekannt als gnädig. Aber im neuen Bund haben wir durch Christus eine klare Zusage dessen, dass wenn wir sündigen, wir nicht aus Gottes Gnade fallen. Der Bibeltext spricht sogar davon, wenn wir die Bibel lesen, 95% der Bibel steht davon, dass er für dich ist, dass er dich liebt, dass wenn Gott für dich ist, wer kann gegen dich sein, dass du nicht aus seiner Liebe fallen kannst, dass die Gnade für dich ist, neu für neu, jeden Tag ist Gottes Güte, Gnade neu für dich zur Verfügung. Und 5% sprechen davon, dass du aus dieser Gnade fallen kannst. Aber guck mal, wie groß die Bibel die Gnade schreibt. Warum? Weil Gott dich liebt. Und weil Gott dich heilig gemacht hat und dich rein gemacht hat und das ein Prozess ist. Natürlich, wenn wir den Prozess nicht nehmen, wenn wir drauf rotzen, wenn es uns egal ist, ja, dann wird irgendwann mal auch das weiße Hemd wieder schwarz. Aber wenn wir sagen, Gott, ich kann nicht anders, ich brauche deine Hilfe. Hey, wir leben in Süchten manchmal, wo die Sünde uns in eine Sucht gedrängt hat. Wir leben darin, wo wir wirklich, ja, auch Mindset, auch Gedanken, wo Sünde unser Gedanken infiltriert hat und so weiter und so fort. Das bedeutet, das geht nicht von einem Tag. Aber wir sagen, Jesus, ich brauche deine Hilfe. Hilf mir, nimm es mir ab. Und nicht erst, wenn der Prediger mich konfrontiert und sagt, wir reden jetzt über Sünde, sondern ich sage, Jesus, ich brauche dich. Amen. Und Jesus liebt dich von ganzem Herzen und er will das. Sünde ist nicht der Grund, um das zu trennen. Sünde gehört ans Kreuz. Genauso wie wenn wir manchmal in Gemeinde stehen und dann suchen wir oft, wer ist der Schuldige. Schuld gehört ans Kreuz. Wir sind nicht da, uns gegenseitig anzuschwärzen. Wir sind da, ja, Fehler passieren und wir müssen sie korrigieren. Aber wir müssen eine gnädige Haltung entwickeln, weil Jesus dich und mich begnadigt hat. Vergiss nicht, das wäre dein Grund zu sterben. Und Jesus sagt, ich nehme es dir ab. Ich mache sogar dein T-Shirt jetzt schon heilig. Du bist jetzt schon sauber. Amen. Und wie kann man das machen? Was wären klare, ich sag mal, auch Beispiele oder Tipps, die ich dir mitgeben kann? Erstens, wenn du Probleme hast, vielleicht hast du Probleme mit Pornografie, vielleicht hast du Probleme mit Alkohol, vielleicht ist es Aggression in deinem Leben, vielleicht ist es was auch immer es ist, was sündhaft in deinem Leben gerade unterwegs ist. Geh zum Kreuz und bekenne es Jesus. Er will es und er kann das tragen. Jakobusbrief sagt, bekennt einander eure Schuld und ihr werdet gesund werden. Und mit gesund heißt in diesem Text, Sünde macht krank. Jesus heilt von der Sünde. Hey, Familienverhältnisse leiden unter Sünde. Familienverhältnisse leiden unter vielen, vielen verschiedenen Gründen. Und wisst ihr was? Jesus kommt nicht und sagt, du bist raus. Nee, er gibt dir die Hand. Gib dir die Hand. Umgehe die Orte oder wo Menschen sind, die dich in diese Sünde tragen. Ich nehme mal das Beispiel von Alkohol, weil ich glaube, das ist am einfachsten. nur ein Problem hast mit diesem Thema, dann sollte in deinem Raum keine Weinflasche oder keine Bierflasche rumstehen. Und du sagst, das ist nur Deko. Weil es wird dich immer wieder daran erinnern und immer wieder da reinziehen. Nimm radikal Dinge aus deinem Leben, wo du weißt, das zieht mich wieder zurück. Sei nicht wie David und sag, ich kann mich rausnehmen, das passt schon, ich krieg das hin. Sondern sei in der Spur Gottes, die er gelegt hat. Mache keine Ausnahmen. Zweitens, lass dich ermahnen vom Wort Gottes. Wir haben gelesen, das Alte Testament ist für Korrektur da, für Ermahnung, für Ausrichtung, für Hinführung. Und wir lesen gerade an Davids Geschichte eindeutig, wir wissen, was er meint und was er durchgemacht hat. Die Frage ist, sind wir demütig und sagen, Gott, nimm mein Herz. Ich hab verhauen. Reflektierst du dein Leben mit dem Wort Gottes? Reflektierst du dein Sein? Bist du das wirklich oder meinst du es nur zu sein? Ist da nur Schein oder bist du es wirklich? Du bist, nebenbei, sagt die Bibel, heilig, geliebt und befreit. Aber wenn du merkst, dass irgendwo Heiligkeit in deinem Leben fehlt, wenn du merkst, dass irgendwo in deinem Leben diese Liebe fehlt, wenn du merkst, dass irgendwo in deinem Leben diese Freiheit fehlt, dann musst du zum Kreuz und sie dir holen. Gottes Arme sind schon breit. Wir kommen und müssen sie in Anspruch nehmen. Amen. Drittens, erlaube dir nicht perfekt zu sein. Erlaube dir nicht perfekt zu sein. Wir gehen so oft so perfekt an uns selber herein. Wir haben solche Ansprüche an uns und andere Menschen. Und erlaube dir aber nicht perfekt zu sein. Erlaube dir, ein fehlerhafter Mensch zu sein, der Jesus braucht. Erlaube dir das. Du bist nicht der Anfänger und Vollender deines Glaubens, es ist der Herr Jesus. Und erlaube deinem Herrn Jesus auch dein Leben zu verändern, es zu gestalten und es in Liebe zu führen und erlaube dir, unperfekt zu sein. Aber zu sagen, Jesus, ich gehe mit dir. Und ich liebe das, wirklich, ich liebe das, wie Jesus mit Menschen, mit Sündern umgeht. Sie kommen zu ihnen im Scham und er richtet sie auf. Er schenkt ihnen Würde, er schenkt ihnen Macht, er schenkt ihnen wieder ihre Kontrolle über ihr Leben zurück. Aber mit der klaren Bedeutung, ey, da geht's lang. Und ganz ehrlich, so müssen wir miteinander umgehen und so solltest du mit dir umgehen. Sei nicht perfekt, erlaube dir, unperfekt zu sein. In der Seelsorge sagt man immer, du bist okay. Du bist nicht super, aber du bist auch nicht schlecht. Du bist okay und Jesus liebt dich genauso. Amen. Viertens, weihe dich Gott. Und dazu möchte ich jetzt diesen Aufruf auch nutzen. Weihe dich Gott, sage Jesus. Eine Weihe war früher ein Ritus, eine Zeremonie, wo man etwas genommen hat, es auf den Altar Gottes gelegt hat und gesagt hat, Gott, es gehört dir. Und unser Leben müssen wir oft Jesus weihen und sagen, Jesus, mein Leben gehört dir. Tu du, was du willst. Und was Jesus will, ist gut für uns. Amen. Auch herausfordernd und manchmal auch gar nicht so toll. Manchmal haben wir Verlust, aber in der Summe will Jesus uns. Amen. Das bedeutet, weihe dich Gott. Zeig ihm neu dein Vertrauen. Zeig ihm deine Schwäche und sag, hier, da bin ich. Und das Wort Gottes sagt, Jesus ist in den Schwachen. Schwachen. In den Schwachen. Amen. Nimm deinen Glauben. Nimm aus dem Alten Testament das, was gut ist und lebe es mit Eifer, den Glauben von David. Aber bei der Schwäche lerne das, was David nicht gelernt hat, zu Jesus zu kommen und zu sagen, du bist es nicht. Amen. Heiliger Geist, du bist es nicht. Und jetzt hast du viel gehört von mir, aber ich glaube, der Heilige Geist ist jetzt hier. Und der Heilige Geist möchte dich berühren heute. Und ich will dich ermutigen, vielleicht denkst du schon an deinen Braten zu Hause und das Essen. Aber nimm jetzt diese Zeit noch, diese 5 Minuten, nimm sie noch. Aktiv, wo Gott jetzt zu dir sprechen möchte und dich berühren möchte. Und ich will uns einladen, aufzustehen. Und ich möchte diese 4 Punkte mit uns beten und den Heiligen Geist darum bitten, dass er unser Leben verändert und dass er unser Leben wandelt. Amen. Möchtest du das? Amen. Lass uns die Augen schließen, damit es auch ja, nicht bloßstellend ist für den rechts und links von dir. Und meine Frage ist, hey, wenn du sagst, du hast wirklich Probleme mit gewissen Themen, ich werde sie nicht mehr erwähnen, das habe ich schon. Wenn du sagst, ich habe Schwierigkeiten damit und ich muss das jetzt mal loswerden, dann bist du einerseits eingeladen, nach dem Gottesdienst zum Gebet zu kommen, Dinge zu beichten, zu bußen. Aber wir wollen jetzt beten und sagen, Heiliger Geist, komm in die Dinge und mach sie wieder sauber. Und wenn du sagst, du hast das, hey, dann will ich dich ermutigen, heb doch mal deine Hand zum Herrn. Dankeschön. Danke. Danke, der Herr sieht eure Hände. Und Herr Jesus, wir heben hier zusammen die Hände und wir sagen, Herr, wir haben Schwierigkeiten in unserem Leben, Dinge, die uns gefangen halten, Herr, und wir suchen uns Hilfe, aber als erstes suchen wir Hilfe bei dir. Herr Jesus, und ich bete, dass du, Heiliger Geist, jetzt kommst und diesen Raum jetzt einnimmst und dass du jeden jetzt erfüllst mit deiner Kraft, die du uns verheißen hast in deinem Wort. Herr Jesus, du hast uns verheißen Kraft zum Zeugendienst, Kraft zum Leben in dir. Herr, und ich bete, dass du diese Kraft schenkst, dass wir, Herr Jesus, von dir in diese Freiheit hineingeführt werden, die du für uns hast. Herr, du hast am Kreuz jede Sünde zerschlagen, das Joch ist zerstört, die Sünde hat keine Macht mehr und der Teufel hat seinen Einflussbereich verloren. Herr, und ich bete im Namen von Jesus, dass das jetzt Realität wird in deinem Leben, der du es gerade brauchst. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, ich kann das nicht, tu es. Herr, komm du jetzt, Heiliger Geist, in diesem Moment und setze du Dinge frei im Namen von Jesus. Amen. Hey, vielleicht merkst du in deinem Leben, wenn du gerade reflektierst, dass Heiligkeit, Liebe oder diese Freiheit in deinem Leben fehlt. Dass das Wort Gottes dich gerade, ja, reflektiert und du merkst, ich brauche das. Ich weiß, ich habe das, aber ich brauche das in meinem Leben. Ich will das erleben. Und wenn du sagst, du möchtest das erleben, Heiligkeit, du möchtest Gottes Liebe erleben und auch Freiheit, hey, dann heb doch mal deine Hand zum Herrn. Amen. Amen. Und Herr Jesus, du siehst die Hände, die gerade nach oben gehen und die sich diese Dinge wünschen, Herr, die sich wissen, sie haben es in ihrem Stand, aber sie leben es noch nicht, weil es noch nicht Realität ist. Herr, und ich bete, dass dein Wort uns ermahnt und uns korrigiert da, wo wir es brauchen, aber auch, dass du, Heiliger Geist, jetzt, Herr Jesus, Freiheit schenkst. Herr, ich bete, dass Menschen, die gefangen sind in Sünde, in Sucht, in was auch immer, im Namen von Jesus frei werden, Herr. Halleluja, Heiliger Geist, komm und setze du jetzt diese Dinge frei über jedem, der gerade in einer Sucht steckt, dass du Freiheit schenkst. Herr, ich bete, dass Menschen, die gerade diese Liebe, deine Liebe Gottes nicht spüren und deswegen nicht wissen, dass sie zu dir kommen dürfen, wenn sie sündigen. Herr, ich bete, Gottes Liebe, komm und erfülle du jeden von uns. Herr, dass wir uns deiner Liebe bewusst sind, jetzt im Namen von Jesus. Herr, ich bete, dass da, wo Heiligkeit fehlt, dass da, Herr Jesus, wo wir heilig sind, aber noch nicht heilig leben, dass du, Herr, uns Kraft schenkst, Prozesse aktiv anzugehen und nicht zu sagen, ich bin fertig. Herr, dass wir den Stolz anpacken und ihn wirklich dahin schicken, wo er hingehört, nämlich in die Hölle, und sagen, Jesus, wir wollen mit dir unterwegs sein, deine Heiligkeit, im Namen von Jesus Christus. Amen. Hey, vielleicht denkst du dir, ich bin nicht perfekt, und in deinem Kopf ist Verdammnis, weil du nicht perfekt bist. Und wenn du sagst, ich kämpfe damit, aufgrund dieser Lage, dass ich so perfekt sein will, schaffe ich am Ende nicht diese einfachen Dinge. Hey, ich will dich heute freisprechen davon. Und wenn du sagst, du hast so einen Überperfektionismus an dich selbst oder andere und du möchtest den heute loswerden, dann will ich dich ermutigen, heb doch mal deine Hand zu Gott und gib's ab. Amen, Halleluja, Jesus, danke. Und Herr Jesus, du siehst, Herr, diesen Überperfektionismus in unserem Leben, der nicht, Herr Jesus, von dir kommt. Herr, du hast uns freigesetzt, um Kinder zu sein und nicht Angestellte, Herr Jesus. Herr, und dein Wort, oder es gibt diesen Satz, dass wenn der Teufel nicht aufhalten kann, den treibt er an, Herr. Und ich bete jetzt, dass dieser Antrieb, dieses Rastlose im Namen Jesus anhält, jetzt. Herr, ich bete für Frieden und ich bete für Annahme für sich selbst. Herr, ich bete, dass deine Liebe, dass dieser Frieden, dass diese Annahme mit dir selbst, dass was am Kreuz passiert ist, auch in unserem Herzen passiert, Herr Jesus. Herr, ich bete, dass wir uns selber annehmen können und uns sehen durch deine Brille, dass wir nicht perfekt sahen, Jesus, aus, dass diese Kraft des Kreuzes, dieses Evangeliums, Herr, uns freizusetzen, auch von falschen Ansätzen an uns selbst, von falschen Erwartungen an uns selbst, im Namen von Jesus jetzt bricht. Herr, und ich bete deine Erwartungshaltung jetzt hinein. Und das bedeutet, dass wir geliebt sind, dass wir sein können, wie wir sind. Herr, dass unsere Leistung nicht entscheidet, wie du uns siehst, Herr Jesus. Herr, und auch, dass wir immer kommen dürfen mit allem, weil du als erstes uns willst und dann unser Tun. Im Namen von Jesus Christus. Amen. Und im vierten Punkt möchte ich einen Aufruf machen. Vielleicht bist du hier und du hast Jesus noch nie dein Leben gegeben. Und ich rede nicht davon, ich war schon immer gläubig, sondern eine klare Entscheidung für Jesus Christus, die diesen Switch hat von Dunkelheit ins Licht. Vielleicht bist du aber schon lange mit Jesus unterwegs und du merkst, dass das verwaschen ist und dass Sünde eigentlich gerade mehr dein Leben regiert als Jesus. Und ich will dir heute sagen, Jesus hat seine Hand offen für dich. Jesus lehnt dich nicht ab, aber er fordert dich, auf Buße zu tun und in seine Hände zu kommen. Das bedeutet, mit deinen Schwächen, mit den Problemen, mit deiner Enttäuschung, mit all den Dingen, die du hast, und sagst, Jesus, ich gebe es dir ab, du entscheidest ab jetzt. Du bestimmst, wo mein Weg hingeht. Und wenn du diese Entscheidung noch nie getroffen hast oder sie wieder treffen solltest, lass uns die Augen schließen, dass das auch privat bleibt. Und ich will dich bitten, heb doch deine Hand zum Herrn. Amen. Noch irgendjemand, der sagt, ich will mein Leben neu Jesus geben. Und Herr Jesus, ich danke dir für die Hände, die hochgehen, Herr. Und ich danke dir für alle Entscheidungen, die gerade getroffen werden. Und ich bete, Herr Jesus, dass diese Gnade, die du für uns hast, durch diese Entscheidung jetzt wieder neu in unser Leben hineinkommt. Dass wir neu uns deiner Gnade bewusst sind, neu deiner Liebe, neu deiner Hingabe und neu dieser Vergebung, die du für uns hast. Herr Jesus, und ich bete, dass Sünde im Namen von Jesus jetzt, Herr, gebrochen wird. Herr, dass diese Herrschaft der Sünde gebrochen wird, Herr, und dass deine Herrschaft jetzt ankommt, Herr. Und ich bete, dass diese Entscheidung keine emotionale Entscheidung ist, keine Entscheidung, die kurz getroffen wird, sondern dass die Entscheidung fest bleibt, Herr. Und so bete ich und ich danke dir, dass du diese Menschen an dein Herz ziehst, dass du sie gerade annimmst, dass sie angenommen sind vor deinem Thron, dass sie sauber stehen vor dir, weil du, Herr Jesus, die Sünden vergibst. Danke dir, Herr, dafür. Herr, und ich bete, dass wirklich unsere Kirche, dass unsere Church, unsere Gemeinde, nenn wie du es willst, Herr, dass unsere Kirche ein Ort ist, wo deine Gnade herrscht. Wo das Kreuz da hinten nicht nur ein Symbol ist, sondern unser Sein bestimmt. Herr, und ich bete, dass all die Dinge, die da sind, Herr Jesus, die dem widersprechen, im Namen von Jesus gehen müssen. Herr, und ich will uns alle dazu aufrufen, ein Leben mit dir zu weihen. Und Herr Jesus, Herr, ich bete und bete mit, wenn du sagst, du willst es auch. Herr Jesus, ich weihe dir mein Leben. Ich gebe dir meine Entscheidungen, meine Emotionen, mein Herz, meine Gedanken, meine Wünsche. Ich gebe dir mein Sein. Danke dir, dass du mir meine Schuld vergibst und dass du nicht nur mein Retter, sondern auch mein Herr bist. Und ich bitte dich darum, dass deine Gnade mein Leben bestimmt. Im Namen von Jesus Christus. Amen.